Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt Sie Michael Langer am Mikrofon, und zu Gast ist heute bei uns der 1949 in Kall geborene Arzt und Publizist Helmut Milz. Er ist Allgemeinmediziner und Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er betrieb eingehende Studien der Körpertherapie, war Honorarprofessor für Public Health an der Uni Bremen und nicht zuletzt Berater für Gesundheitsförderung bei der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Jüngst ist aus seiner Feder Folgendes erschienen: Der eigensinnige Mensch, Körper, Leib und Seele im Wandel. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen. Helmut Milz, guten Tag.
Grüß Gott, Herr Langer, vielen Dank für die Einladung.
Sie sagen Grüß Gott, obwohl Sie aus der Eifel stammen, aber schon länger in Bayern leben.
Seit über 30 Jahren inzwischen, und das kommt dann ganz automatisch. Vor allen Dingen, wenn man im Wald spazieren geht, sagt jeder Grüß Gott, und das hat sich schon fast verinnerlicht.
Herr Milz, verinnerlicht wurden auch viele Körperbilder im Lauf der Geschichte. Es gibt ein berühmtes Poster, das wir womöglich alle kennen. Das wurde gestaltet im Jahr 1927 von dem deutschen Arzt Fritz Kahn und trägt den Titel »Der Mensch als Industriepalast«. Und das ist das Bild des menschlichen Körpers als Maschine, in der automatisierte Prozesse ablaufen. Ich glaube, kennen durchaus fast alle. Das hängt sogar in vielen Arztpraxen. Was halten Sie davon?
Naja, das ist so eingängig und scheint so logisch zu sein, dass wenn man oben etwas hereingibt, wird es verarbeitet nach ganz klaren Regeln, und unten kommt sozusagen das heraus, was nicht mehr notwendig ist. Und diese Maschinenlogik ist ja auch das, was eigentlich seit der Entwicklung der modernen Physiologie am Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder propagiert worden ist. Man dachte, man kennt genau die Strukturen und die Funktionen, die den Körper regeln, und das kann man sagen, grob kennen wir das auch. Aber alles, was dazwischen passiert, alles, was eben eigensinnig für den Einzelnen passiert, wird übersehen. Und ich habe es gibt eine kleine animierte Grafik von diesem Bild von Fritz Kahn, jetzt im Internet kann man sich mal anschauen. Die macht das Ganze noch lebendiger. Also man sieht richtig sozusagen, wie der Nahrungsbrocken zerkaut wird, wie das Herz wie eine Pumpe auf und ab geht, wie die Lungen sich aufblähen und wieder entblähen. Das Ganze erscheint so eindeutig, aber der Körper ist eben nicht nur eindeutig, sondern stark meindeutig. Und diese vielen Varianten versuche ich in meinem Buch zu beschreiben. Ist eine großartige Darstellung von Fritz Kahn, aber sie entspricht eben nur der Zeit, in der damals auch Fritz Lang Metropolis gedreht hat und alles sozusagen sehr klar und mechanisch sich entwickelt hat. Ich glaube, wir sollten von diesem Bild Abschied nehmen. Und das Ganze wird heutzutage natürlich stark auch durch die Popularisierung von neuen bildgebenden Verfahren in der Bevölkerung sozusagen wieder suggeriert. Man sagt, dort leuchtet ein Gedanke auf, dort ist das Gotteszentrum, dort ist sozusagen das Zentrum für Ärger, und man scheint also dann alles sozusagen lokalisieren zu können, aber diese Lokalisierung ist eben nur ein kleiner Teil des ganzen Geschehens.
Mir ist aufgefallen in verschiedenen Arztpraxen, wo das hängt, dass dort mit diesem Bild durchaus selbstironisch umgegangen wird. Also die wenigsten nehmen das wirklich tief und todernst.
Naja, es gibt sozusagen zwei Varianten. Zum einen ist natürlich in der Arztpraxis sind die Kollegen, die wissen, dass das, was sie gelernt haben im Studium und oder in der Ausbildung, dass das in der praktischen Anwendung sehr viel Variationsmöglichkeiten erfährt. Aber es gibt auch die andere Tendenz. Man hat eine sogenannte evidenzbasierte Medizin, die die Forschung sozusagen auf das abklopft, was sozusagen Standard ist. Man überträgt das Ganze in sogenannte Leitfäden, in sogenannte Entscheidungsfindungsbäume, mit denen die jungen Ärzte ausgebildet werden. Und das ist schon wieder sehr mechanisch, allerdings noch ein Zacken mechanischer als das, was Fritz Kahn dargestellt hat. Denn die heutige Logik ist ja eine binäre Logik. Es geht nur noch richtig oder falsch, ja oder nein. Und alles, was dazwischen ist, passt eben in diese Entscheidungsbäume nicht mehr hinein. Und wenn die Kollegen das Bild auch ein bisschen ironisch sehen, dann wissen sie ganz genau, dass das nur ein kleiner Ausschnitt des Geschehens ist.
Wie hat sich Ihr Körperbild denn gewandelt im Lauf der Zeit? Wie hat sich das entwickelt in den vielen Jahren, ich müsste sagen Jahrzehnten Ihrer ärztlichen Praxis?
Naja, die ersten Jahre, als ich studiert habe, war ich natürlich auch sehr stark gläubig, wenn man das so sagen darf. Es geht ja gar nicht anders sozusagen, wenn man Medizin studiert, dann muss man auch die entsprechenden Antworten lernen und wiedergeben. Und man ist ja sehr hilflos. Es ist ein unglaublich komplexes Geschehen und man braucht Regeln und man braucht Orientierung. Geändert hat sich das eigentlich erst 10 Jahre, nachdem ich schon praktisch gearbeitet hatte in den verschiedensten Disziplinen, weil dann habe ich begonnen, sozusagen mich selbst ein bisschen näher kennenzulernen in Bewegungstherapien, in Körpertherapien, wo ich das sehr subtil erfahren habe, wie Bewegungszusammenhänge sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, jemand, der früher zu mir kam mit Nackenbeschwerden, den hätte ich nur am Nacken behandelt. Nach diesen Übungen, wo ich Bewegungszusammenhänge erkundet habe, wie in Feldenkrais, Eutonie oder anderen Methoden, fiel mir auf, es mag ja sein, dass das Grundproblem darin liegt, dass sich jemand früher mal ein Bein gebrochen hat und seitdem eine gewisse Schonhaltung hat, die sich dann im Nacken niederschlägt. Das heißt, da habe ich begonnen, das Körperbild zu erweitern auf Funktionszusammenhänge. Und von dort aus hat sich dann vieles gefügt. Ich habe zum Beispiel früher natürlich Tausende von Menschen untersucht, in der sogenannten Befunderhebung, habe sie abgehorcht, abgeklopft. Aber ich habe zum Beispiel nie daran gedacht, dass auf der anderen Seite sozusagen bei dem Patienten auch jemand zu Hause ist. Nachdem ich selber dann eine Massage-Weiterbildung gemacht hatte und erlebt hatte, wie viele verschiedene Varianten von Berührung es gibt, war auch meine Berührungstechnik eine andere. Und da ergab sich eine ganz simple, aber sehr hilfreiche Geschichte, die ich seitdem immer den Studenten oder auch den Weiterbildungskollegen nahegebracht habe. Wenn man den Patienten fragt, ist es okay, dass ich sie berühre, ist es viel einfacher, jemanden zu untersuchen, weil der Mensch nicht mehr nur ein Objekt ist, sondern in dem Moment mit mir in Beziehung tritt.
Also die Körperbilder führen auch zur Kommunikation im weitesten Sinne.
Ja, man kann ja sagen, klassischerweise werden Menschen sozusagen abgeklopft und ausgehorcht. Aber was halt eben zu jeder Begegnung gehört in der Medizin, ist auch das Gespräch. Und das Gespräch ist eben mehr, als dass ich nur schnell ein paar Infos aufnehme. Meistens bleibt natürlich wenig Zeit. Aber die Kunst in der Medizin ist da sozusagen von der Begegnung, in der steckt ja auch das Wort Gegner, wo einen jemand sozusagen erst einmal misstrauisch beachtet, aber ausgeliefert ist, wie man von einer Begegnung zu einer Beziehung kommt, was dann tragfähig wird und wo dann erst Dinge zur Sprache kommen, die ansonsten verschwiegen würden.
Sie haben die beiden Begriffe eigensinnig und meinsinnig erwähnt. Darauf wollen wir im Laufe der Zwischentöne zurückkommen. Und zunächst der Jahreszeit entsprechend auch Ihren ersten Musikwunsch hören. Was haben Sie sich da ausgesucht und mitgebracht?
Naja, ich habe eigentlich den Titel gehört, den jeder kennt, weil ich glaube, Summertime ist das am meisten gecoverte Lied überhaupt von George Gershwin. Und die Aufnahme, die ich gewählt habe, ist eine von 1958. Der junge Louis Armstrong, der selbst sozusagen als Delinquent in ein Erziehungsheim kam und dort Trompete spielen gelernt hat. Und die relativ junge Ella Fitzgerald, die mit 14 ihre beiden Eltern verloren hat und Waisenkind wurde, können, glaube ich, am besten diese Melancholie, die in diesem Summertime liegt, sozusagen dieses Schöne, was der Sommer mit sich bringt, aber auch immer sozusagen das, was schon in der Luft liegt, darstellen. Und deshalb ist die Wahl auf diese Performance gefallen.
Summertime auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen, Helmut Milz. Die Bedeutung der Musik in der Medizin, das dürfte auch ein weites Feld sein.
Ein äußerst spannendes Feld. Lassen Sie mich ein bisschen ausholen, damit für jeden deutlich wird, wie sehr die Musik unser Leben eigentlich bestimmt. Der Säuglingsforscher Daniel Stern hat einmal betont, die Natur war sehr klug, dass sie uns erst ermöglicht hat, mit 1,5 Jahren die Sprache zu verstehen, damit wir vorher ohne die Ablenkung durch die Worte nur die Melodie der Sprache verstehen. Das heißt, die Melodie der Sprache, das Tempo, den Rhythmus, die Höhe, all das, wie die Eltern mit den Kindern kommunizieren oder wie auch alle in der Umgebung miteinander kommunizieren, diese Musik der Sprache ist das, was eigentlich das älteste Sprachgedächtnis ist. Und man hat in den letzten Jahren sehr viele Forschungen gemacht über die Wirkung der Musik. Bekannt geworden sind viele Sachen auch durch den Neurologen Oliver Sacks. Ich hatte einmal das Vergnügen, seine Musiktherapeutin bei einer Tagung über Musikwirkungsforschung kennenzulernen. Und da hat sie Filmsequenzen gezeigt von stuporösen alten, armen Menschen, die sozusagen regungslos den ganzen Tag nur so auf und ab wippen in ihren Rollstühlen. Und sie hat auf ihrem Schifferklavier Lieder gespielt, die diese Menschen in ihrer Jugend geliebt haben. Und ob sie es glauben oder nicht, diese Menschen sind für die Dauer dieser Musikstücke aufgestanden, haben zum Teil getanzt oder gesungen. Und als die Musik vorbei war, sind sie wieder zurückgefallen in diesen stuporösen monotonen Bewegungsrhythmus. Und diese Forschungen sind sehr weit fortgeschrieben. Der Musikwissenschaftler Stefan Kölsch hat gerade ein sehr interessantes Buch mit dem Titel Good Vibrations dazu geschrieben, was dieser Tage erschienen ist, wo er all diese Forschung gut zusammenfasst. Und man weiß, dass zum Beispiel bei Parkinson-Erkrankungen, bei Alzheimer, bei vielen neurologischen Erkrankungen, aber eben auch bei Schmerzerkrankungen, Musik eine Wirkung entfalten kann, die in vieler Hinsicht Medikamente zumindest ergänzen kann, wenn nicht bei vielen Leuten sogar partiell ersetzen kann. Und es ist ja auch so, wenn wir miteinander singen, was in den Schulen leider immer mehr abgeschafft wird, wenn wir als ältere Menschen uns einem Chor anschließen, sei es ein Kirchenchor oder sei es sozusagen ein Männergesangverein, wie es es früher gab, dann ist für viele eine ganz andere Form von Zutrauen wieder da. Sie haben gesagt, ich kann nicht singen. Wenn sie merken sozusagen, sie können im Chor singen, sie freuen sich bei der Sache, dann hat das einen heilsamen Effekt. Und die heilsame Wirkung von Musik für die Medizin steht nach relativ am Anfang, aber ist ein enorm vielversprechendes Gebiet.
Und zur Musik gehört ein Sinnesorgan?
Das Ohr ist eigentlich eines der interessantesten Organe, weil wenn man sich das entwicklungsgeschichtlich anschaut, dann findet man schon sozusagen bei Fischen eigentlich Hörorgane in einer Schwimmblase. Und als sozusagen die Reptilien dann an Land, die Amphibien an Land gingen, war das Problem, dass eben die Leitung der Schallwellen im Wasser musste so ergänzt werden durch Schallwellen aus der Luft. Das heißt, das Ohr hat sich dann komplett umgebaut, sozusagen, dass wir heute Luftwellen übersetzen in Wasserwellen, also vom äußeren Ohr über die drei kleinen Gehörknöchelchen zur Flüssigkeit im Innenohr. Und da eine direkte Verbindung sehen halt auch zu unseren Vorfahren sozusagen. Das Hören ist eigentlich das sozialste Organ. Die blinde und taube Schriftstellerin Helene Keller hat einmal betont, dass durch das Sehen verliert man den Kontakt zu den Objekten, aber durch das Hören verliert man den Kontakt zu den Menschen. Und wenn wir berücksichtigen, wie viele ältere Menschen heutzutage Hörprobleme haben, nicht zuletzt auch durch die Lärmbelästigung, muss man sagen. Gerade war im New Yorker ein langer Artikel über die Geräuschlandschaften, die immer lauter werden. Aber auch heute durch die Selbstbetäubung vieler junger Menschen, die ihre Headphones mit individueller Musik so stark aufdrehen, dass sie sich fast einen Hörschaden zufügen. Und für mich war das Hören natürlich das zentrale Instrument in der Psychotherapie. Gibt es kein anderes Instrument zum Aufzeichnen, außer dass man wahrnimmt, was der andere sagt. Und es gibt einen wunderschönen Spruch, der mir erst heute untergekommen ist, wo jemand sagt, schau mich nicht in diesem Ton an. Das heißt, hier werden zwei Sinne ineinander übersetzt und jeder weiß gleich, was gemeint ist.
Ja, das ist sehr einleuchtend, dass das Zuhören bei einem Therapeuten eine wichtige Bedeutung hat. Aber es ist auch einleuchtend, und das betonen Sie in Ihrem Buch, dass die Körpersprache gelesen werden will.
Naja, wir können das eigentlich gar nicht vermeiden. Was ich versuche ja nur klarzumachen, ist, dass es hilfreich ist, darauf zu achten. Wir begegnen uns ja nie nur von Wort zu Wort, sondern wir begegnen uns von Mensch zu Mensch. Und in dieser Begegnung geschieht etwas, was der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs einmal die Zwischenleiblichkeit genannt hat. Das heißt, da begegnen sich zwei Menschen, die einander auf Eindruck und Ausdruck ständig reagieren. Und selbst wenn ich nicht darauf achte, wie der andere sozusagen sich hält oder was für eine Erwartungshaltung oder eine Einstellung, da kommen ja wieder körperliche Begriffe hinzu, bei mir da sind, dann übersehe ich vieles, was trotzdem eine Rolle in diesem Gespräch spielt. Und die Aufmerksamkeit, neudeutsch sagt man jetzt, das Gewahrsein dafür zu schulen, ist extrem wichtig. Also Körpersprache ist eben nicht nur dieses Managementprogramm, wo der Personalberater lernt, beim anderen darauf zu achten, sondern nimmt er die Hand an die Stirn oder räuspert er sich, sondern es ist in jeder Begegnung zwischen uns vorhanden und wir sind in dem ähnlich wie die Tiere. Wir kommunizieren.
Wie verfahren Sie beim Zuhören? Worauf achten Sie, damit diese Form der Kommunikation gelingt?
Das Wichtige ist erst einmal, jemanden Gehör zu schenken. Das ist ein schöner Begriff auch. Und wegzukommen von der gewohnten schnellen Methode. Das war übrigens ein Grund für mich, um aus der Medizin letztendlich in die Psychotherapie zu wechseln, etwas Zeit zu haben, sich etwas entwickeln zu lassen. Denn man hört sehr schön, wenn man jemandem Zeit gibt, was jemand nicht sagt. Und in der Psychotherapie ist das Nichtgesagte oft wichtiger als das, was gesagt wird. Es muss ja erst einmal die Erlaubnis geschaffen werden, damit jemand Dinge anspricht, die er oder sie weiß, aber aus gutem Grund vielleicht bisher auch gar nicht ändern möchte.
Das ist in der allgemeinmedizinischen Praxis natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und Sie führen an, was wir ohnehin alle wissen, dass pro Patient und für dieses Gespräch, was auch von Seiten der Ärzteschaft bedauert wird, einfach zu wenig Zeit bemessen wird.
Ja.
2,5 Minuten.
Nicht nur wenig Zeit gegeben wird, sondern wir wissen aus vielen Studien, dass die meisten nach spätestens 30 Sekunden unterbrochen werden in ihrer Darstellung Das heißt auch, die Ärzte übernehmen sehr schnell die Regie, was sozusagen, wenn sie, ich habe ja oft in Praxen gearbeitet, wo man am Tag 80, 90, 100 Leute gesehen hat, sozusagen ist eine Frage der Zeitökonomie. Und heute ist es natürlich auch so, körpersprachlich wird immer weniger gesehen, weil die meisten auf die Daten ihres Computers schauen. Also sie schauen mehr zum Bildschirm als zum Menschen, der gegenüber sitzt. Das ist ein großes Problem. Die Hausärzte haben natürlich oft noch den großen Vorteil, obwohl es auch immer weniger wird, dass sie das Milieu kennen, aus dem Menschen stammen, dass sie die Lebensgeschichte kennen und dass man eben in der sogenannten Krankengeschichte nicht nur ein abstraktes Datum aufnimmt, 1976 war dieses, 1994 jenes, sondern dass man halt eben auch fragt, was war denn der Zusammenhang dieses Datums? Weil nur daraus entschlüsseln sich sinnvolle Zusammenhänge. Die reine Chronologie ergibt wenig Sinn, außer dass ich einer statistischen Vollständigkeit sozusagen Genüge tue. Sondern das Wichtige ist, auch ein Ohr zu haben dafür, wie jemand was zu welchem Zeitpunkt schildert.
Und ob er das eigensinnig schildert oder meindeutig, wie Sie vorher sagten, die Meindeutigkeit, das ist das Gegenbild zum eindeutigen Befund, mit dem der Körper betrachtet wird.
Wir können gar nicht anders als meindeutig. Die Wissenschaft sozusagen bemüht sich natürlich, jede Art von Subjektivität auszuschalten. Das ist ihre Aufgabe. Sie möchten sozusagen die Wahrheit linear darstellen. Aber im realen Leben ist es so, wie Friedrich Nietzsche einmal gesagt hat, jeder hört mit seinen eigenen Ohren. Oder Paul Valéry hat gesagt, meine Augen verändern sich durch das Sehen. Wir können gar nicht anders als meindeutig zu interpretieren. Und das ist ein großes Problem in der Kommunikation, in der Medizin. Sie sagen als Experte etwas, was der Betroffene in seiner Angst und Not und in seiner Suche ganz anders versteht. Und diese Misskommunikation ist aber nicht nur in der Medizin der Fall, sondern in jeder Zwischenmenschlichkeit. Jede Partnerschaft besteht im Wesentlichen durch Misskommunikation, durch Missverständnisse. Und eine gute Partnerschaft ist dann eine gute, wenn es ihr gelingt, möglichst rasch diese Missverständnisse wieder auszugleichen.
Helmut Milz, wir können nach den Nachrichten unser Gespräch fortsetzen. Und bis dahin hören wir noch auf Ihren Wunsch Bob Dylan, My Back Pages.
Naja, das ist ein interessantes Stück von Bob Dylan, was er relativ jung gesungen hat, nachdem er als Held der Protestbewegung sozusagen sich etwas abgenutzt fühlte, hat er ein Lied gesungen, in dem er sehr selbstironisch seine Besserwisserei auf Korn nimmt und diesen wunderschönen Refrain singt: Ich war damals viel älter, heute bin ich viel jünger.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white, spoke from my skull, I dreamed.
I feel the earth move under my feet, I feel the sky tumbling down,
Carol King zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne. Weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist heute bei uns im Gespräch der Mediziner Helmut Milz. Der hat sich dieses Stück für seine Zwischentöne ausgesucht und möchte sicher noch was dazu sagen.
Es beschreibt natürlich eben erstmals die Liebe sozusagen. Wenn man sich verliebt, verändert sich die ganze Welt. Die ganze Welt beginnt zu beben, die Erde beginnt zu beben. Aber es ist grundsätzlich das Gefühl, das halt eben immer auch in der Medizin eine Rolle spielt. Wir versuchen alles nur mit Vernunft und mit Daten zu lösen. Aber Gefühle sind natürlich in der Heilkunde immer ein existenzielles Elixier für zum Guten wie zum Schlechten. Und die Liebe ist, glaube ich, auch mit das wichtigste Therapeutikum. Denn wenn wir einmal uns das Herz anschauen, was ja in vieler Hinsicht sozusagen heute in einer sehr oberflächlichen Weise für die Liebe steht, wir verschicken Icons mit Herzen drauf, dann ist das Herz das Organ, was sehr stark auf alle Varianten der Liebe sozusagen positiv wie negativ reagiert. Und das ist nicht umsonst so, weil die Gefühle spiegeln sich im Wesentlichen im Brustkorb wieder. Es ist sozusagen nicht nur das Herz als diese mechanische Pumpe, sondern das ist, dass der Atem stockt, man atmet schnell. All das spielt sich in dem Brustraum wieder. Und der zweite Gefühlsraum sozusagen ist der Bauch, wo wir sozusagen mir Wut im Bauch oder mir kocht die Galle über oder ich kann etwas nicht verdauen. Und auch all das sind Sinneswahrnehmungen. Und wenn ich das an der Stelle kurz einflechten darf, wir entdecken heute immer mehr sogenannte Sinnesrezeptoren an Stellen, wo wir sie gar nicht vermuten. Auch da muss man sagen, das Buch Der eigensinnige Mensch betont ja, dass die Idee, dass wir alles über den menschlichen Körper schon wüssten, weil wir die Anatomie kennen oder die Physiologie, dass das sozusagen sehr vermessen ist. Alles ist ständig in Bewegung und wir entdecken zum Beispiel eine Menge von Geschmacks- und Geruchsrezeptoren, die über den ganzen Körper verteilt sind, ja? Die im Darm sind, die in der Leber sind. Selbst sozusagen die Spermien und die Eizelle scheinen sich über Geruchsdetektoren zu finden. Oder wenn Menschen krank sind, haben sie besondere Ausdünstungen, was mit den Oberflächen der Krebszellen zusammenhängt. Also wir werden von vielen Gefühlen und Wahrnehmungen ständig bewegt und der Eigensinn, den jeder dabei hat, das, was jemand intuitiv wahrnimmt, das gilt es vielmehr selbst zu prüfen. Was fällt mir in der Situation ein? Und das Buch möchte dazu wirklich ermutigen, dass wir nicht nur in der Heilkunde, sondern im Zwischenmenschlichen viel sensibler, mit mehr Ausdauer prüfen, was uns selbst begegnet und wo wir misstrauisch oder zutrauend sind.
Da bräuchten wir mehr Zeit, Ruhe und Gelassenheit.
Ja, das ist ein großes Thema. Gelassenheit ist ja eine Art Sehnsuchtsbegriff der Moderne. Und zwar nicht erst seit der Moderne des 21. Jahrhunderts, sondern eigentlich ging diese Diskussion schon los Ende des 19. Jahrhunderts, sozusagen als das Tempo und die Schnelligkeit aufkam und das Großstadtleben. Und sozusagen, da haben wir immer gesagt, wir haben keine Zeit. Wir fahren mit der Eisenbahn statt mit der Postkutsche. Also Zeit und Tempo war schon immer ein großes Thema, aber es wird natürlich immer mehr, weil wir heute eine andere Zeit haben. Wir leben vielmehr in einer Echtzeit. Und Echtzeit heißt, wir sind auf der ganzen Welt zu Hause durch Live-Übertragungen, aber wir haben keine Zeit mehr für unser Gegenüber. Und da gilt es wirklich umzudenken, weil dadurch unterlaufen uns eine Menge fataler, nicht notwendiger Fehler.
Sie sagten eben, dass man sich in der Medizin gerne auf Vernunft und Daten verlässt, aber allein damit nicht weiterkommt und haben gerade die Liebe hervorgehoben und die Gefühle betont. Das sind aber in der Tat alles ganz weiche Faktoren und da besteht natürlich auch die Gefahr, sich im Gefühligen zu verlieren. Das ist im Grunde eine Gratwanderung. Ich meine, Sie sind Facharzt für Psychosomatik. Umso bewusster sind Sie sich, darf ich annehmen, diese Gratwanderung?
Ja, natürlich. Wenn man als Arzt praktiziert, ist man mit so viel Leid und Elend konfrontiert, wo man, dem man auch hilflos gegenübersteht, dass es absolut notwendig ist, eine gewisse Form der Selbstschutzbarriere aufzubauen und Gefühle sozusagen nicht so nah an sich herankommen zu lassen. Die Unterscheidung, die man dort trifft, ist die zwischen Sympathie, also Mitleiden, und Empathie, Einfühlungsvermögen. Das Mitleiden wäre natürlich fatal. Wenn ich mit jeder Situation mitleiden würde, könnte ich morgen meinen Job an den Nagel hängen. Aber wenn ich das Einfühlungsvermögen verliere, dann wäre es besser, ich würde meinen Job an den Nagel hängen. Es lässt sich ja gar nicht vermeiden, wenn ich, ich erinnere mich an eine Situation, ich war ein junger Assistent und eine Großmutter brachte ihr Enkelkind auf die Ambulanz, das bei ihr gebadet hat und dann in der Badewanne ertrunken war. Und das war eine völlig dramatische Situation. Und natürlich war jedem von uns absolut zum Weinen zumute, weil es war so tragisch. Und trotzdem handelt man professionell und versucht, das Beste zu machen und verdrängt jede Art von Idee. Aber das geht auch weiter über die Medizin hinaus. Schauen Sie, wie viele junge Männer auf dem Lande schließen sich der örtlichen Feuerwehr an und werden dann sozusagen zu großen Dramen auf der Autobahn gerufen und sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, was dort passiert. Oder viele Ärzte werden auf dem Land zu tragischen Situationen gerufen, wo Menschen sterben, und müssen völlig professionell und distanziert damit umgehen, was aber irgendwo, wie man so schön sagt, in den Kleidern hängen bleibt.
To everything turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather.
Der Mediziner Helmut Milz hat sich Piet Sieger ausgesucht für seine Zwischentöne im Deutschlandfunk.
Ich habe das Lied aus sehr verschiedenen Gründen gewählt, aber auch, weil für mich Ende der oder Anfang der 80er Jahre sozusagen ein längerer Amerika-Aufenthalt in Kalifornien in vieler Hinsicht ein Wendepunkt war. Ich wollte damals erst ein bisschen die damalige Public Health, die sich in Kalifornien ganz anders entwickelt hatte, kennenlernen. Bin dazu an die UC Berkeley gegangen, was bekanntermaßen einer der fortschrittlicheren Universitäten im amerikanischen Westen war, und habe dann begonnen, dort etwas zu untersuchen, was ich damals Holistic Health, Holistic Medicine nannte. Also das war der Versuch einer neuen Ganzheitlichkeit, den Mensch in seinen ökologischen und in seinen sozialen Zusammenhängen besser zu verstehen, was man auch das sogenannte biopsychosoziale Modell genannt hat. Und der Begriff Ganzheitlichkeit war ja in Deutschland nicht unumstritten. Ich wurde sozusagen damit auch danach konfrontiert. Ich war da auch ein bisschen naiv, weil natürlich die Nazis auch die Ideologie der Ganzheit sozusagen sehr stark betont hatten. Das haben mir manche Kritiker später vorgeworfen. Aber mir ging es mehr darum, zu sehen, welche neuen therapeutischen Möglichkeiten gibt es, wenn wir uns einer integrativen Sichtweise des Menschen zuneigen. Und für mich kam damals eine ganze Reihe von Pionieren unter, die später sehr berühmt wurden, wie zum Beispiel der Kardiologe Dean Ornish, der einer der ersten war, der zeigen konnte, dass mit Lebensstilveränderungen sich Veränderungen ergeben konnten, die in der Medizin bis dahin undenkbar waren. Chronische Krankheiten, chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen konnten nur immer schlechter werden. Man konnte sie nach Möglichkeit etwas aufhalten. Und Ornich konnte zeigen, dass durch radikale Veränderungen in der Ernährungsweise im Zusammenleben, er war der Erste, der betonte sozusagen, dass der größte Risikofaktor für Herzerkrankungen nicht das Rauchen, nicht die Ernährung, nicht die Bewegungsarmut, sondern die Einsamkeit ist. Alle anderen Faktoren sind sehr wichtig, aber niemand hatte davon überhaupt nur gesprochen. Deshalb hat er sozusagen in seiner Therapie auch die Menschen in Gruppen zusammengefasst, damit sie offen über Dinge sprechen konnten, über ihre Ängste und über ihre Isolierung und diesen Faktor Einsamkeit überwinden konnten. Oder ein anderes Thema war, Schmerzen waren damals ganz klar nach einem mechanistischen Modell verursacht. Das heißt, wenn ich mit dem Fuß anstoße, gibt es einen Reflex und das Gehirn sozusagen meldet den Schmerz zurück. Aber man kannte immer mehr Menschen, die chronische Schmerzen hatten. Ein gutes Beispiel war der Phantomschmerz, für die es eigentlich körperlich gar keine klare Ursache gab. Das heißt, diese Menschen verspürten Schmerzen dort, wo nichts mehr war. Und man hat angefangen, sich mit der psychologischen Schmerztherapie zu beschäftigen und eben nicht nur mehr Medikamente draufzusetzen, sondern ganz andere Strategien zu entwickeln. Und all diese Dinge habe ich mal in meinem ersten Buch Ganzheitliche Medizin 1984 beschrieben, zu einer Zeit, als das alles noch sehr weit weg war. Insofern war Kalifornien für mich in vieler Hinsicht ein Turning Point, wie Friedhof Kapper das genannt hat, ein Wendepunkt, eine Wendezeit. Und das Lied von Pete Seeger bezieht sich ja auf einen Text aus dem Alten Testament des Prediger Salomons, sozusagen alles hat seine Zeit. Und um noch ganz kurz auf den Zeitbegriff zurückzukommen, wir kennen nur den einen Zeitbegriff der Chronologie, also heute, morgen, übermorgen, gestern. Also wir denken nur, die Zeit schreitet immer voran, aber es gibt einen zweiten Zeitbegriff schon in der griechischen Mythologie, den sogenannten Kairos-Begriff. Die günstige Gelegenheit. Und dieser Gott Kairos wird immer dargestellt mit Flügeln und einem kleinen Hipsterschwänzchen hinten als Frisur, also einer Locke. Und der war immer schnell vorbei. Und deshalb ist Kairos ist die Zeit, wo man die Gelegenheit beim Schopf packen muss, sozusagen. Das ist die gute Gelegenheit. Man weiß nicht, wann die auftritt. Deshalb ist es wichtig, wachsam zu sein. Und das habe ich sozusagen durch viele dieser Körpertherapien, in denen die auch meditativ im Moment waren, ganz anders gelernt, präsent zu sein und nicht nur immer heute, morgen, übermorgen, also eine Linearität zu sehen. Es kann sich alles entscheidend im nächsten Augenblick ändern und das ist diese Kairos-Zeit, gute Gelegenheit.
Sie haben, wie es scheint, auch die Gelegenheit beim Schopf gepackt seinerzeit und den Weg in die Vereinigten Staaten gefunden und Sie haben mit Dean Ornish gearbeitet, bei ihm gelernt?
Der ist ja nein, das wäre jetzt viel, ich kenne ihn sehr lange und er hat mich eingeladen, in seinen Gruppen auch ein bisschen meine eigenen Ideen vorzustellen und habe ihn im Laufe der Jahre immer wieder getroffen, zuletzt vor 3-4 Jahren bei einer Tagung in der Nähe von San Francisco. Aber er hat natürlich inzwischen eine weltweite Anerkennung erlangt, war aber einer, der sehr eigensinnig, um das Wort nochmal zu betonen, damals gesagt hat, ich möchte nicht mehr, er hat ja in der Herzchirurgie vorher gearbeitet, ich möchte nicht einfach nur immer nur Stents und Klappen einsetzen, sondern ich möchte das Problem von einer anderen Seite her angehen. Und das war halt eben der Begriff der Gesundheitsförderung, der dann später wichtig wurde bei der WHO für mich.
Auf den Begriff des Eigensinns müssen wir unbedingt nochmal zurückkommen, aber doch noch ein Wort zur Ganzheitlichkeit. Mhm. Heute ist es ja kein Problem mehr. Heute ist es ja geradezu in allen Bereichen ein Modebegriff geworden. Sogar die Finanzberatung ist ganzheitlich. Das müsste Sie eigentlich auch mit ein bisschen Kummer erfüllen, dass der Begriff derartig austauschbar geworden ist.
Ja, das stimmt. Er ist oft zu einem Werbeträger geworden. Er ist sympathisch. Aber dadurch verliert er eigentlich nichts an seiner Notwendigkeit. Wir leben in einer immer stärker fragmentierten Welt. Und wenn wir die Zusammenhänge nicht stärker betonen, werden wir heute uns immer mehr verlieren. Es kann eben nicht angehen, dass wir immer sagen, me first oder Germany first oder America first oder whoever first, sondern wir brauchen Wir brauchen eine Verbindung untereinander, und wer das bestreitet, wie es heute in vielen plumpen Popularismen sozusagen der Fall ist, der wird sein blaues Wunder erleben.
Das sagt jemand, der den Eigensinn so betont. Und dann bleiben wir doch jetzt gleich dabei und nehmen den Faden von vorhin, von Beginn unseres Gesprächs auf und klären das nochmal, was sich schon in Ihrem Titel niederschlägt, der eigensinnige Mensch. Da haben Sie auch, was die Betrachtung des Körperbilds durch die Medizin betrifft, darauf hingewiesen, dass es eine eindeutige und eine meindeutige Sichtweise gibt.
Naja, ich habe am Anfang gesagt, als ich begonnen habe, Medizin zu studieren, hatte ich auch eine gewisse Gläubigkeit, weil ich dachte, die Experten wissen, wie es richtig ist. Und die Wissenschaft hat sich ja darum bemüht, möglichst objektiv und weg von jeder subjektiven Beeinträchtigung zu generieren, hat zum Beispiel auch Ideen wie die Neugier oder das Staunen sozusagen systematisch abgeschafft, was früher am Anfang des Nachdenkens stand, sondern sagt, wir verständigen uns darauf, so ist es halt. Und ich muss sagen, heute 50 Jahre nach meiner beginnenden Gläubigkeit ist es gut, Bert Brecht zu zitieren, der gesagt hat, es ist gut, alles anzuzweifeln, nur nicht zu verzweifeln. Und das Eindeutige, was in der Medizin sozusagen viele leider zu sehr betonen, ist immer auch meindeutig. Das ist so, wie wenn Martin Buber gesagt hat, es gibt immer eine Begegnung zwischen Menschen. Es gibt ein Es, ich betrachte eine Sache, und dann gibt es aber auch eine Begegnung zwischen Arzt und Patient, die ist auf der Ebene von Du zu Du, was nichts mit Sentimentalität zu tun hat, sondern das Eigensinnige ist mehr als dieses störrische und negativ belegte Wort, sondern es ist das eigene Gespür, das Gefühl dafür, dass mein Leib, und ich sage hier bewusst Leib, der etwas anderes ist als der Körper, der mehr oder weniger die tote Rekonstruktion sozusagen des Geschehens ist, mein Leib informiert mich, teilt mir mit, was im Moment geschieht, und zwar für mich geschieht, weil unser Gehirn, was ja so eine starke Prominenz bekommen hat, in den ganzen Forschungen, alles wurde plötzlich Neuro, unser Gehirn kann nur durch den Körper etwas aufnehmen. Und wenn unser Körper oder unser Leib unser Gehirn informiert, dann ist es doch sehr sinnvoll, wenn ich darauf achte, was nehme ich wirklich in der Situation wahr, denn da ist etwas für mich Wahres dran. Und Gedächtnis, auch das ist ein großes Missverständnis. Gedächtnis ist nicht dazu da, in einer Historikerart die Vergangenheit sozusagen aufzuzeichnen, sondern Gedächtnis ist immer ein Instrument für die Zukunft. Ja, wir haben ein Gedächtnis, unser Organismus informiert uns, damit wir vorbereitet sind auf das, was kommt, oder besser vorbereitet sind. Die moderne Wissenschaft spricht heute vom sogenannten Predictive Coding, also davon, sozusagen, dass wir eigentlich immer eine eigene Formel haben, eine eigensinnige Formel für das, was kommen könnte. Das nimmt uns viel Arbeit ab. Das beschert uns natürlich auch viel Unsinn, weil wenn wir immer denken, es wird alles so kommen, wie wir es denken, dann sind wir unachtsam. Aber Gedächtnis ist im Wesentlichen ein Instrument für die Zukunft und nicht sozusagen, um im Historikersinne über die Vergangenheit nachzudenken.
Es geht darum, ein größeres, ein aufmerksameres Körperbewusstsein zu entwickeln. Ich meine, wir leben in den Tag hinein, unser Körper funktioniert, ohne dass wir da scheinbar irgendwas dazu tun. Das läuft so. Und eigentlich achten wir immer erst drauf, wenn es irgendwo zwickt.
Absolut. Das hat evolutionär natürlich auch einen großen Vorteil. Ja. Im normalen Alltag, wenn wir gut über die Straße kommen, ist unser Körper nicht da. Das ist evolutionär sehr sinnvoll, sozusagen, wir sind mit der Welt beschäftigt, nicht mit uns selber. Aber sobald eine Einschränkung kommt, sobald ich sozusagen merke, mir zwickt es im Kreuz und ich komme nicht über die Straße, werde ich nachdenklich. Und es gibt diesen schönen Unterschied zwischen dem Verschwinden, also im Englischen disappearing, und dem Auftauchen. Das heißt dann nur mit dem Griechischen y disappearing, also sozusagen das schmerzhaft Auftauchende. Und unser Körper wird eigentlich erst dann wirklich für uns interessanter, wenn wir nicht nur durch Schmerzen, sondern es kann auch durch den Blick des anderen Ja, und das erleben kleine Kinder schon im Alter von anderthalb Jahren sozusagen, wenn ich merke, ich werde gesehen. Ich entspreche nicht dem Ideal. Ich bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schwarz, zu rothaarig. Dann sozusagen wird mein Körper auffällig und dann wird er zum Problemkörper. Das heißt, Aufmerksamkeit für den eigenen Körper erfordert sehr viel Sensibilität und auch Respekt im Sinne einer Selbstliebe, die sozusagen nicht nur das, was Freud das Über-Ich genannt hat, repräsentiert, also ich muss sozusagen allen Genüge tun, sondern die sagt, ja, ich bin anders und du bist anders und wir sind anders, also sind wir auch ähnlich.
Und heute leben wir in der Zeit, da der Körper eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen hat. Man denke nur ans Bodybuilding, an den Muskelaufbau, an und so weiter. Vielleicht können wir darüber auch noch ein Wort verlieren. Nachdem wir Ihren nächsten Musikwunsch gehört haben, der auch was mit Ihrer Weltanschauung und vielleicht auch mit irgendwelchen Körperbildern zu tun hat. Und zwar von Bernd Alois Zimmermann haben Sie sich etwas ausgesucht.
Das ja, hören wir. Vielleicht zwei kleine Bemerkungen zu Bernd Alois Zimmermann. Er ist sozusagen auf der anderen Seite des Senders geboren. Er war Kölner, er ist sozusagen also aus Erftstadt und ist...
Ach so, Sie wollen darauf anspielen, ja, dass wir die Zwischentöne jetzt in Deutschlandfunk machen und einige Kompositionen von Herrn Zimmermann beim WDR produziert wurden.
Das auch, gerade dieses Stück wurde erst vom WDR erstmals publiziert. Aber was interessant biografisch ist, ist, dass Bernd Alois Zimmermann in meinem Heimatdorf, nämlich im Kloster Steinfeld, sozusagen seine humanistische Bildung erlangt hat und dass ich dies erst durch den Dirigenten dieses Stückes, Peter Hirsch, später erfahren habe. Aber das Stück heißt Der Enthirnungsmarsch und Der Enthirnungsmarsch ist die Persiflage eines autoritären Herrschers, der sozusagen all seine Untertanen in eine Gleichförmigkeit hineinstürzt, damit sie sozusagen ihren Eigensinn verlieren.
Sie sprechen vom König Übü, ja, und wir hören aus Bernd Alois Zimmermanns Sinfonie in einem Satz genau dieses Stück, Marché du Desservelage. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war Musik für den Nachttisch des König Übü von Bernd Alois Zimmermann. Und daraus hörten wir aus dieser Sinfonie in einem Satz den Enthirnungsmarsch, gespielt vom WDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Peter Hirsch. Und ausgesucht hat sich's unser heutiger Gast, der Mediziner Helmut Milz. Ich meine, mit diesem Nachnamen musste man ja fast Medizin studieren. Verzeihen Sie, ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen. Sie dürfen gerne auf mich losgehen in Verbindung mit der Frage, wie sich denn unsere Sinne heutzutage verändern und welche Auswirkungen das haben wird. Sie haben es ja schon angedeutet mit den neuen Vorstellungen der Gesundheitsideale, jung, schön, idealgewichtig und den damit verbundenen Körperbildern. Darauf haben wir vorhin schon angespielt.
Naja, das Ganze hat eigentlich begonnen schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als damals über den Behaviorismus der Begriff des Trainings aufkam. der Selbstoptimierung. Der menschliche Körper sozusagen musste fit gemacht werden, trainiert werden für die Aufgaben, die er zu erfüllen hatte. Und im Zeitalter der Digitalisierung haben wir sozusagen einerseits eine Demokratisierung der Kontrolle erreicht. Das heißt, jeder kann heute seinen eigenen Puls registrieren, seinen Herzschlag, die Gehstrecke, die er geht, den Kalorienverbrauch, wie viele Stunden er schläft, in welcher Tiefe. All das kann man ja sagen, ist eine Demokratisierung, wurde auch in den USA so begriffen. Man wollte Prävention betreiben, indem man sozusagen seine Daten aufnimmt und daraus frühzeitig halt eben auch rekonstruieren kann, wann man in Gefahr ist. Der nächste Schritt ist, dass man diese Daten vermittelt an den Kostenträger. Und der nächste Schritt ist, dass wenn man die Daten nicht vermittelt, dann wird die Prämie erhöht. Also das hat ja alles viele Konsequenzen. Aber das Fatalere, glaube ich, in der anthropologischen Dimension ist, dass wir beginnen, unsere Sinne vielleicht immer mehr abzuschalten und sie immer mehr zu delegieren an Apps, die wir dann sozusagen, weil wir keine Zeit haben, abends auf dem PC auswerten und weiterleiten und uns jemand anders sagt, dir geht's so und so. Und ich glaube, wir sind dabei, mit dem Begriff des sogenannten Quantified Self, also sozusagen des vermessenen Selbst, der Selbstoptimierung, uns mit einer gewissen Naivität auszuliefern, sage ich jetzt einmal, an etwas, wo wir sagen, ja, wir verpassen den Anschluss an die Digitalisierung, wir verpassen den Anschluss an die internationale Welt. Sicherlich, die Chinesen sind da viel weiter. Ich bin ein paar Mal in China gewesen, die sind viel intensiver dabei, alles zu überwachen und zu registrieren. Aber verpassen wir wirklich den Anspruch an welche Welt, den Anschluss an welche Welt, wenn wir nur noch auf das digitalisierte Klassenzimmer schielen und die Kinder vergessen, miteinander zu reden, wenn die Kinder vergessen, miteinander zu singen, zu spielen, dann erleben wir Situationen wie zum Beispiel leider im Hinblick auf eine große Augenkrankheit, die in China aufgetreten ist, die mit einem Lichtmangel zusammenhängt. Ich habe das im Buch beschrieben. Heute sind fast 90% aller chinesischen Jugendlichen Brillenträger. Und zwar deshalb, weil ein bestimmtes Pigment nicht genügend produziert wird auf der Netzhaut. Und dieses Pigment ließe sich zu 50% mehr produzieren, wenn die Kinder nur eine Stunde länger Sonnenlicht hätten. Und das ist ein großes Public Health Problem. Das löst man aber, indem man sozusagen eine Brille verpasst oder später eine Augenoperation vornimmt und nicht sozusagen bei Zeiten das Problem bei der Wurzel packt im Sinne einer Gesundheitsförderung, wie es die WHO sozusagen schon in den 80er Jahren in ihrem neuen Konzept, an dem ich mitwirken durfte, vorgeschlagen hat.
Also um das Kapitel vom Knochenbau zu erwähnen, worüber Sie auch schreiben in Ihrem Buch, also ich meine, da sind ja die Auswirkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen auch schon sinnfällig geworden. Ich glaube, 27 Kilo Zugkraft wirkt da auf den Halswirbelbereich?
Ja, man glaubt das gar nicht. Sie haben am Anfang sozusagen über die Frage der Entwicklung von Körperbildern gesprochen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle Karl Marx zu zitieren, der gesagt hat, die Entwicklung der menschlichen Sinne ist eine Frage sozusagen der Weltgeschichte. Das verändert sich immer wieder, auch mit den Arbeits- und Lebensbedingungen. Wenn heute alle unschuldig sozusagen auf ihr Smartphone ständig schauen, wissen sie nicht sozusagen, dass dieser Kopf ein paar Kilo schwer ist und wenn er ständig nach unten hängt, sozusagen, dann ist es wie wenn ein halbes Tragerl Bier sozusagen nach unten hängt und das muss vom Rücken kompensiert werden. Und damit gibt es eine Menge subtile, aber kontinuierliche Veränderungen der Knochenstruktur, der gesamten Bandstruktur. Und wenn Sie bedenken, dass halt eben heute die Mehrzahl der Menschen ihren Arbeitstag vor dem Bildschirm verbringt, auch da haben wir zwei große Probleme, wo sich der Körper und die Sinne komplett verändern. Die Augen sind eigentlich evolutionär für die Weite geschaffen, sozusagen für das Wahrnehmen von Gefahren oder Möglichkeiten am Horizont. Und wir verengen den Horizont auf einen kleinen Bildschirm. Das führt dazu, dass eine besondere Anspannung in unserem Nacken stattfindet, dass wir vor lauter Anspannung ständig das Zwerchfell hochziehen und dass wir uns ständig sozusagen die Muskulatur in der LWS, also in der Lendenwirbelsäule, anspannen. Allein durch diese alltägliche Verordnung produzieren wir Milliarden Probleme der Versorgung, die wir immer wieder vom Schwanz her aufzäumen und nicht sozusagen sehen, wo produzieren wir das Problem von vornherein.
Also die digitale Horizonterweiterung führt zu einer Verengung unserer direkten Möglichkeiten.
Ja, das betrifft nicht nur die Sinne, das betrifft ja auch die Tatsache, wir kennen ja oft die Welt besser als unsere Nachbarn. Ja, wir sind live auf der ganzen Welt unterwegs, aber wir können über den Zaun dem Nachbarn kaum noch Grüß Gott sagen.
Wir müssten uns mehr auf unsere Sinne verlassen. Kann man das so einfach zusammenfassen, Helmut Milz? Oder mutiger sein,
ja, ich würde sagen, unsere Sinne zu bedienen. Nicht verlassen, sondern wir müssen sie wertschätzen, respektieren. Und auch hier ist sprachlich was ganz Wichtiges. Der Begriff müssen wird von uns oft gewählt. Du musst, du musst, du musst. Und das hat zur Konsequenz, dass wir uns umdrehen und sagen, ich muss gar nichts. Das ist das ganze Problem der Prävention. Wir kriegen so viele Vorschläge, was wir alles machen müssen. Dabei sollten wir viel häufiger überlegen, ob wir nicht Worte und Begriffe wie können, möchten, erlauben, gestatten, verwenden.
Jetzt gehen wir alle Modalverben durch.
Ja, die hat gestatten. Aber wir sind zu stark in dem Drillmodus drin. Auch wenn der Doktor zu dir sagt, du musst, oder ich sage, ich muss mehr, dann beinhaltet das sozusagen einen Reflex, der sagt, ich muss gar nichts. Und ich habe da sehr viel gelernt durch einen Begriff aus der indischen Logik, der uns ein bisschen befreit von unserer westlichen, von unserem westlichen Dilemma, richtig, falsch, was ja auch sozusagen das Problem des binären Denkens ist, ja? Also 0 oder 1, richtig, falsch. Nein, es gibt eben noch zwei ganz andere wichtige Positionen, die wir immer bedenken müssen. Es kann sowohl als auch richtig oder falsch sein. Und es kann weder richtig noch falsch sein, sondern wir stellen die Frage falsch. Das ist das sogenannte Tetralemma. Und ich denke, wenn wir das in unserem Alltag häufiger verwenden, aus dem Schwarz-Weiß-Malen herauszukommen, dann ergeben sich viel mehr Möglichkeiten und wir bleiben nicht bei dem Du musst oder müssen die Sinne mehr wahrnehmen, sondern wir können sie. Was für ein Privileg, dass wir sie haben.
Ich nehme mit Freude diesen Satz von eben zurück und werde nicht mehr von müssen sprechen. Man könnte so sagen, es wäre nicht schlecht, sich mehr auf seine Sinne zu verlassen.
Ja, es würde uns wahrscheinlich mehr Spaß machen.
Und das auch. Und weniger an Apps zu delegieren.
Ja.
Ich muss noch ein Wort über Ihr Buch verlieren, warum ich das für so lesenswert halte. Es ist sehr umfangreich, befasst sich mit dem Tastsinn, mit dem Geruchssinn, also mit allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Und betont dann auch noch die Verbindung all dieser Sinne hin vom Eigensinn zum Gemeinsinn. Also es geht ums Berühren, ums Schmecken, ums Riechen, ums Hören. Und da erfährt man biologisch sehr viel, physiologisch sehr viel. Es gelingt ihnen da eine ungewöhnliche Reise durch die Sinnenwelt des menschlichen Körpers. Es wird auch nicht verallgemeinert und auch nicht zu sehr das Subjektive betont. Und in dieser Erzählung spielt auch der Leib eine wesentliche Rolle und die Entwicklung der unterschiedlichen Körperbilder in der Wechselwirkung mit Kultur, Sprache, Umwelt, Geschichte, Heilkunde, Kunst und freilich auch der Wissenschaften. Was noch schön ist, dass Sie Wert auf Etymologie legen und viele der Begriffe, die wir heute selbstverständlich benutzen oder auch uns kaum noch daran erinnern, immer wieder herleiten auf ihre ursprünglichen Bedeutungen bis hin zu den Anfängen der griechischen Philosophie.
Ich glaube, das ist so wichtig. Es gibt ja heute eine neue Theorie in der Linguistik, in der Sprachforschung, die von den beiden Amerikanern George Lakoff und Mark Johnson entwickelt worden sind, die sagen, wir haben eigentlich die Sprache entlang unserer körperlichen Wahrnehmung gelernt. Und wir brauchen das auch, um Vergleichsbilder zu haben. Warum sprechen wir zum Beispiel vom Stuhlbein oder vom Bergrücken? Also wir nehmen Bezug sozusagen bei dem, was wir wahrnehmen, auf unsere eigenen körperlichen Empfindungen, auf das, was wir am eigenen Körper auch entdecken. Aber wir sagen im übertragenen Sinne auch für den Sinn, den wir ja eigentlich am wenigsten schätzen, die Nase, das Riechen, dass wir die Witterung aufnehmen, dass jemand eine Duftmarke setzt, dass es einen Stallgeruch gibt, dass man einen guten Riecher hat. Das sind alles Begriffe, die benutzen wir im Alltag oder für das Schmecken. Da geht es nicht nur um Kulinarik, sondern wir kommen auf den Geschmack, wir lassen uns etwas auf der Zunge zergehen, uns bleibt die Spucke weg. Also wir nehmen ständig Bezug auf das, was wir sinnlich erleben, aber ohne sozusagen die Sprache wirklich noch zu würdigen. Und wenn wir das mehr versuchen würden, und deshalb versuche ich, diesen Bezug mehr zu betonen, dann wäre der Eigensinn naheliegend, weil es uns auch sprachlich im Gespräch, in der Kommunikation immer wieder zurückführt auf das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und die Sinne sind eben mehr als die klassischen fünf Sinne, sondern es gibt die Frage, was fasst das alles zusammen? Früher hat man gesagt, den Sensus communis, den Gemeinsinn. Das war im Wesentlichen in der Philosophiegeschichte immer der Tastsinn. Aber es gibt Tausende von Sinnesorganen im ganzen Körper, die in der Muskulatur, die in den Knochen, die in der Atmung, die im Herzen, die in den Gelenken sitzen. Und wir werden ständig sozusagen über Situationen informiert, aber wir haben nicht die Zeit, darauf zu achten. Jetzt ist die Frage, wie werden wir nicht zum Hypochonder sozusagen, dass wir jetzt ständig auf das achten, was wir merken, sondern wie können wir mit einer gewissen Gelassenheit, aber trotzdem einer Aufmerksamkeit, mit einer Präsenz das wahrnehmen, was uns wirklich auffällt. Und diese Gratwanderung zwischen Über- und Unterbeachtung der Sinne im Alltag gehen.
Und Sie haben vorhin ja schon von den Entdeckungen der Rezeptoren, der vielen Rezeptoren allerorts im Körper berichtet. Und ich meine, das führt auch zum Gedanken, den man sich zu selten bewusst macht, dass die Wissenschaft auch bei der Medizin immer nur den Stand des aktuellen Irrtums ausdrückt. Also anders gesagt, es entwickelt sich das Wissen fortlaufend.
Ja, das Wissen entwickelt sich fortlaufend und wir sind viel zu sehr, und das ist jetzt ein bisschen eine Kritik an meinen Kollegen in der Wissenschaft und in der Forschung, wir sind viel zu sehr auf das beschränkt, was in den letzten 2-3 Jahren geschieht. Wir lesen alle unglaublich viele Journals sozusagen über den neuesten Stand, aber wir tun so, als ob das, was in der Geschichte vorher gedacht worden ist, experimentiert worden ist, wahrgenommen worden ist über den menschlichen Organismus, alles nur alter Quatsch sei. Und das Buch will gerade darauf verweisen, dass wenn man viele dieser Gedanken aufgreift, man Inspirationen bekommt für neue Forschungen. Ja? Es ist ja so, es gibt ein wunderbares Prinzip in der Forschung, was manche kennen, viele leider nicht, das sogenannte Serendipitätsprinzip. Also Serendipität ist ein Kunstwort, das heißt also der glückliche Zufall. Das heißt, viele wesentliche Entdeckungen sind gemacht worden, weil Menschen das berücksichtigt haben, was Friedrich Nietzsche einmal philosophisch so ausgedrückt hat: Seit ich des Suchens müde ward, erlernte ich das Finden, schreibt er. Und dieses Finden und sich finden lassen hängt mit Aufmerksamkeit zusammen und da sind unsere Sinne die wesentlichen Träger. Und da ist der Eigensinn mehr als eine interessante sprachliche Geschichte, sondern es ist das Prinzip der humanen Emanzipation und auch sozusagen der bereits vorhandenen Revolte des Menschen, die Camus beschrieben hat, die wir auch viel zu wenig ernst nehmen. Und geht das alles? Lassen Sie mir noch einen Satz zu Camus sagen. Er sagt so schön am Ende seines Mythos von Sisyphos, wo es eigentlich immer um die Frage geht, soll man überhaupt weiterleben oder sich umbringen, sagt er, weil das Leben so furchtbar ist, wie es viele Leute heute auch sehen, da sagt er, man muss es Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ich muss noch mal kurz auf den Untertitel Ihres Buches kommen und damit gucken wir in gewisser Weise auch zurück an den Anfang unseres Gesprächs, wo man vom Körper, vom Mensch als Industriepalast gesprochen haben. Bei Ihnen heißt es Körper, Leib und Seele im Wandel. Und damit sind wir eigentlich auch bei Descartes, also bei der Vorstellung der Organismen als Maschinen und beim Leib-Seele-Problem. Mit Blick auf die Uhr, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber weil Sie auch zweimal erwähnten, dass Glaubensfragen bei Ihnen eine Rolle spielen, für einen pragmatischen Realisten oder Materialisten ist die Leib-Seele-Problematik eigentlich keine mehr. Fällt sich das in Ihrem Fall?
Naja, ich muss sagen, ich bin auch erst sehr spät auf diesen Begriff des Leibs wieder gestoßen, weil der mir natürlich anfangs auch antiquiert erschien und mich eher erinnert hat an das Turnleibchen als sozusagen als eine philosophische Problematik. Aber wenn man sich das sprachgeschichtlich anschaut, heißt Leib, Leif, Leben. Und Korpus ist eben der tote Körper, der Mechanismus. Nicht das, den toten Mechanismus zu sezieren und zu verstehen in seinen Strukturen oder auch in seinen lebendigen Funktionen nicht wichtig wäre. Absolut, ich bin ein Freund der Wissenschaft. Aber Leib heißt und Seele heißt, wir nehmen etwas wahr, wir leben miteinander und auch die Seele, das würde eine ganz andere Diskussion werden, ist etwas, was das Charakteristische, das Eigensinnige eines jeden Menschen ausmacht. Und wenn wir das leugnen und es nur noch auf die Psyche reduzieren und den Mechanismen der Psyche beschreiben, dann sind wir so vermessen zu glauben, wir könnten diese Welt wirklich verstehen. Es gibt so viel Unverständliches an dieser Welt und das ist das Schöne an dieser Welt. Und wenn wir so tun, als ob wir alle Mechanismen verstehen, dann sind wir eigentlich ganz armselig dran.
Helmut Milz, der von Ihnen geschätzte Robert Gernhardt, hat sich in einigen Gedichten auch mit dem Körper beschäftigt. Da heißt es unter anderem: Diese Frage lässt mir keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tue? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Die meisten davon erhält man in Ihrem Buch mit dem Titel Der eigensinnige Mensch, Körper, Leib und Seele im Wandel, erschienen in der Edition Zeitblende im AT-Verlag Aarau München. Ich darf mich bei Ihnen für den Besuch bei unseren Zwischentönen herzlich bedanken. Noch darauf hinweisen, dass kommenden Sonntag mein Kollege Joachim Scholl zu hören sein wird im Gespräch mit dem Niederlandisten Jan Konst. Heute war Michael Lange am Zwischentöne-Mikrofon und zum Schluss hören wir wenigstens noch ein paar Takte von Mikis Theodorakis' Alexis Sorbas.
Mein Lieblingslied.
Teach me to dance, will you?
Did you say dance? Come on, my boy.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.